Die Presse.
Bekommt Deutschland schon bald erstmals einen Ministerpräsidenten der AfD? Am 6. September wählt das Bundesland Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag und die umstrittene Partei AfD liegt in Umfragen schon lange bei 40%. Das könnte, je nach Wahlergebnis, genug sein, um die absolute Mehrheit zu holen. Was aber bedeutet es, wenn ein Bundesland von einem AfD-Landesverband regiert wird, der von den Behörden schon vor einiger Zeit als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde? Über die mit Spannung erwartete Wahl, die Verfasstheit des ostdeutschen Bundeslandes Sachsen-Anhalt, die Verbindungen zwischen AfD und FPÖ und das Bauchweh von Kanzler Merz rede ich jetzt mit meinem Kollegen Christoph Zotter. Er war Berlin-Korrespondent der Presse und ist gerade wieder vor Ort in Deutschland zwischen Berlin und Sachsen-Anhalt unterwegs, um die Wahl am 6. September für uns zu begleiten. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast unserer Zeitung. Ich bin Anna Wallner, eine der Hosts dieses Podcasts. Und jetzt geht's los. Hallo Christoph, liebe Grüße nach Berlin.
Hallo.
Christoph, wir gehen ja beide, so wie die Umfragen es uns seit Monaten zeigen, davon aus, dass die AfD in Sachsen-Anhalt die Wahl gewinnen wird. Aber heißt das eigentlich automatisch, dass sie dort auch regieren wird?
Nicht automatisch. Das ist natürlich abhängig vom Wahlergebnis und vielleicht um kurz den Kontext zu geben. Die Umfragen sagen der AfD im Moment ein Ergebnis über 40% voraus. Der Zweitplatzierte, die CDU, liegt bei ungefähr über 20%. Das heißt, die Umfragen müssten so wahnsinnig daneben liegen, damit da irgendwie etwas in Bewegung kommt beim ersten Platz, dass man sich es eigentlich gar nicht vorstellen kann. So, Wie kann die AfD jetzt regieren? Niemand will mit der AfD regieren, das sagen alle Parteien. Die AfD steht aber in Sachsen-Anhalt, das ist ein bisschen der perfekte Sturm, fast vor der Situation, dass sie die absolute Mehrheit erreichen könnte. Und zwar nicht an Stimmen, aber an Mandatssitzen. Das würde sich in bestimmten Konstellationen ergeben, nämlich wenn bestimmte Kleinparteien nicht hineinkommen oder wenn die AfD über 45 bzw. 47% sogar bekommen könnte bei der Stimmenauszählung, dann wäre es wahrscheinlich oder könnte es passieren, dass sie einfach die absolute Mehrheit hat und allein regieren kann.
Und wie realistisch hältst du das?
Ist total schwer einzuschätzen, weil das eine sehr schwierige, ungewöhnliche Ausgangssituation ist im Moment.
Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass wir sehen diese unglaublichen Zustimmungswerte für die AfD, aber wir sehen ja auch gerade in den vergangenen Tagen und Wochen immer mehr auch Protests. Das waren, glaube ich, jetzt zum Beispiel ein paar Gewerbetreibende, die irgendwie ihre Geschäfte aus AfD-Protest geschlossen haben für einen Tag oder so. Was glaubst du, würde dieses Land Sachsen-Anhalt dann, was passiert dann in Sachsen-Anhalt, wenn die AfD wirklich die absolute Mehrheit erreicht?
Die AfD hat in Sachsen-Anhalt ein recht umfangreiches Regierungsprogramm schon hingelegt vor der Wahl. Das hat mehr als 100 Seiten und ist so ein bisschen ein Aufwurf an politischen Themen und Ideen, die sich die Partei vorstellt. Da stehen ganz unterschiedliche Sachen drinnen. Und wie die Beobachter schon bemerkt haben, und ich habe es mir auch durchgelesen, stehen auch sehr viele Sachen drinnen, die man auf Landesebene eigentlich gar nicht entscheiden kann. Also das berühmteste Beispiel wäre das Remigrationskonzept, das wir auch aus Österreich kennen, das von der FPÖ ja auch zu Teil vertreten wird. Dieses Konzept kann man eigentlich auf Länderebene nur in ganz kleinen Teilen umsetzen, weil der Großteil davon Bundessache ist. Das geht in ganz viele Bereiche hinein. Also mein Lieblingsteil oder mein Lieblingsvorschlag der AfD in diesem Regierungsprogramm ist, sie will das die Beleidigung des Deutschtums unter Strafe stellen. Also nicht nur unter Verwaltungsstrafe, sondern in Strafrecht. Das soll es Geldstrafen geben bis zu 3 Jahre Gefängnis, wer das Deutschtum und das deutsche Volk herabwürdigt und beleidigt. Das ist nicht so einfach. Also das wird dann vom Verfassungsgericht landen, selbst wenn sie dieses Gesetz machen. Sie haben ins Regierungsprogramm auch reingeschrieben, wir setzen uns im Bundesrat dafür ein, dass das gemacht wird, aber sind in dem Bewusstsein, dass sie es alleine eigentlich in Sachsen-Anhalt nicht wirklich umsetzen können.
Vielleicht können wir gleich ganz kurz beim Bundesland Sachsen-Anhalt bleiben, weil ich davon ausgehe, dass vielleicht nicht jeder Österreicher oder jeder Hörer, der nicht vielleicht selbst aus Deutschland ist, so viel über das Bundesland weiß. Es ist ja kein besonders großes Bundesland, also verglichen mit anderen. Es hat ungefähr 2 Millionen Einwohner. Das heißt, es sind hier nur ungefähr 2,5% der deutschen Bevölkerung beheimatet. Und es liegt natürlich im Osten. Das ist schon ungefähr das, was ich über Sachsen-Anhalt weiß. Erzähl uns mal, was dieses Bundesland eigentlich ausmacht und warum die AfD dort so reüssieren kann.
Ja, Sie können jetzt als Zuhörer vielleicht den Selbsttest machen. Wie heißt die Hauptstadt, die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt? Vielleicht wissen Sie es, vielleicht wissen Sie es nicht. Wie sieht Sachsen-Anhalt ungefähr aus und wo liegt es ungefähr? Also das sind alles Fragen, die man als Österreicher, glaube ich, nicht,
genau, müsste man jetzt auf der Karte
nicht so leicht beantworten,
nicht gut beantworten
kann.
Also, noch leichter bei Sachsen, aber schon bei Sachsen-Anhalt wird es schwierig.
Absolut. Also ich war selber jetzt gerade in Dessau. Dessau kennt man vielleicht, weil es eine Wirkstätte des Bauhauses ist. Mhm. Es gibt einige bekannte Ortschaften, Merseburg, Merseburger Zaubersprüche und so weiter. Es ist eigentlich ein Land mit einer langen Geschichte, liegt im Osten, hat die damit verbundenen Geschichten und Erlebnisse durchgemacht. Und was man sagen muss, es ist natürlich von den Einwohnern her ein kleines Land, es ist von der Wirtschaftskraft her ein kleines Land. Man hört auch, also ich war unlängst in Sachsen-Anhalt für die ersten Reportagen und man hört dort auch immer wieder, man fühlt sich dort ein bisschen übersehen und vergessen. Mich erinnert das manchmal an die Flyovers, die jetzt in Amerika, ich war einmal dort auch für eine Reportage, ist schon länger her, und dort sagt man dann immer, die Politiker vergessen einen, da kommt keiner und da schaut keiner hin. Und genauso redet man auch ein bisschen über Friedrich Merz. Und ich glaube, man kann Friedrich Merz auch ein bisschen unterstellen, dass von der politischen Macht, die von Sachsen-Anhalt ausgeht, er sich jetzt auch nicht unbedingt fürchten muss. Also die politische Macht in Deutschland wird woanders verhandelt. Jetzt ist es aber so, dass qua föderales System Sachsen-Anhalt trotzdem Dinge tun kann. Es ist im Bundesrat, es kann Dinge blockieren, es kann sich einbringen. Und vor allem, und das ist, glaube ich, das, was die internationalen Medien am meisten interessiert, das waren ja jetzt CNN und BBC und alle bei diesen Wahlkampfveranstaltungen, ist, es wäre halt das erste Mal, dass jemand von der AfD ein Bundesland regiert in Deutschland. Noch dazu von einem Landesverband, der als gesichert rechtsextremistisch vom Verfassungsschutz eingestuft wird. Und da möchte ich jetzt ganz kurz noch eine Lanze brechen für den Verfassungsschutz. Der hat mich nämlich gebeten, ich hatte ein Interview geführt mit einem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, und der meinte, man soll nicht immer sagen, vom Verfassungsschutz rechtsextremistisch eingestuft, weil das mittlerweile auch Gerichte bestätigt haben, weil es andere Organisationen auch bestätigt haben. Und als Journalist muss man auch dazu sagen, nur weil der Verfassungsschutz das macht, heißt das nicht, dass die rechtsextremistisch sein müssen, aus unserer Bewertung. Man sollte das immer für sich selber bewerten. Man sollte sich alle Materialien anschauen, die von dieser Partei und ihren Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden, und dann sein Urteil treffen, wie man das findet. Der Verfassungsschutz sieht es so, es ist gerichtlich bestätigt. Deswegen kann man da schon sagen, okay, es geht in eine bestimmte Richtung.
Ja, und das Spannende an der Sache ist, das ziehe ich jetzt vor, weil ich hatte jetzt eigentlich andere Fragen noch im Petto, die kommen später, dass eben der Landesverband der AfD für Sachsen-Anhalt als rechtsextrem eingestuft wird, und von Gerichten wurde das bestätigt, aber die Bundespartei nicht.
Ja, die Bundespartei wurde eingestuft, die AfD hat dann dagegen geklagt, die war davor ein Verdachtsfall, und jetzt ist sie so lange, bis dieses Urteil oder bis dieser Prozess, der ansteht, beendet ist, ist sie wieder ein Verdachtsfall. Das heißt, sie wurde eigentlich wieder hochgestuft, wurde jetzt gerichtlich im Eilverfahren wieder heruntergestuft. Dieses Ende dieses Verfahrens muss man abwarten. Das ist in Deutschland so ein bisschen schwer verständlich für einen Österreicher. Der Verfassungsschutz in Deutschland ist verpflichtet, wenn er die Kenntnis erlangt und wenn er diese Einstufung vorgenommen hat, das öffentlich zu machen. Mhm. Er hat zwar einen Ermessensspielraum, aber es ist nicht so, dass der Verfassungsschutz einfach aus Lust und Laune sagt, ich sage der Welt jetzt, die und die halte ich für so und so extremistisch. Das gilt übrigens nicht nur für Rechtsextremisten, sondern auch für Islamisten und für Linksextreme. Das gilt für alle extremistischen Bestrebungen. Die Idee dahinter ist, der Verfassungsschutz sagt öffentlich, was er weiß über diese Bestrebungen, und warnt die Politiker, die Gesellschaft, die Gerichte, die Verwaltung vor dieser Bestrebung.
Und in welchem Zusammenhang steht denn da eigentlich die Debatte, die vor ungefähr 2 Jahren besonders intensiv geführt wurde, also so ab 2024? Da ging es darum, dass man die Partei, die AfD, die gesamte Partei verbietet. Diese Debatte ist zumindest für mich aus der österreichischen Perspektive zumindest leiser geworden. Man hört sie natürlich jetzt im Zuge im Vorfeld dieser Wahl schon immer wieder, die Forderungen. Auch von, glaube ich, es gibt ja auch einen Brief, einen offenen von 1000 Juristinnen und Juristen, die da die Einleitung eines Verfahrens fordern. Denn derzeit gibt es, soweit ich das richtig überblicke, keinen Verbotsantrag vorliegen. Und jetzt frage ich dich, wie steht es mit dieser Debatte, die für uns aus österreichischer Sicht ja ein bisschen, wie soll ich sagen, ungewohnt klingt, weil wir haben noch nicht über die Abschaffung der FPÖ diskutiert, aber die beiden Parteien kann man vielleicht auch einfach nicht so vergleichen.
Na, ich glaube, es liegt doch daran, dass wir einfach, soweit ich weiß, in unserer Verfassung das Instrument dafür gar nicht haben. Hm. Also der Unterschied in Deutschland ist, man hat aus der Erfahrung des Nationalsozialismus heraus dieses Parteiverbot in die Verfassung gehoben, ins Grundgesetz. Die Idee ist, wie würden wir die nächste NSDAP stoppen, bevor sie die Macht übernimmt und quasi noch einmal das Land in den Abgrund zieht. Das haben wir in Österreich in dieser Form nicht, deswegen können wir die Debatte, glaube ich, auch so nicht führen. Die Debatte in Deutschland geht in Höhen und Tiefen. Ich glaube, wenn man im eher linken Lager fragt, würden die Leute noch sehr viel darüber diskutieren. Sie fragen sich auch, warum das nicht schon längst gemacht wurde. Es gab ein Gutachten in diesem Jahr darüber, was für ein Verbotsverfahren sprechen würde. Sie ist ein bisschen eingeschlafen, glaube ich, weil sie einfach auch als politisch nicht wirklich durchsetzbar im Moment betrachtet wird. Also man muss verstehen, die Parteiverbotsdebatte fußt darauf, dass Bundesrat, Bundesregierung oder Bundestag einen Antrag an das Verfassungsgericht Deutschland stellen können, dass diese Partei verboten werden soll wegen extremistischer Bestrebung, die auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzielt, also diese abzuschaffen. Das heißt, die müssten das erstmal machen und das haben sie bis jetzt noch nicht, dann könnte das Verfassungsgericht entscheiden. Da steht das alles im Moment. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, das lesen die dann am Sonntag in der Presse, und der hat mich auf etwas hingewiesen, das ich eigentlich sehr spannend fand und mir selber auch nicht bewusst war, nämlich was denn passiert, wenn man dieses Verbotsverfahren macht und dann der Verfassungsgerichtshof entscheidet, dass man die Partei verbieten soll. Da müsste nämlich am nächsten Tag, gleich nach diesem Urteil, das gesamte Vermögen der AfD eingefroren werden und es müsste, die Partei existiert dann nachher nicht mehr. Das heißt, man müsste in jedem Bundesland und deutschlandweit neu wählen. Die sitzen mit diesen, also Mandatare der AfD sitzen in jedem Bundesland im Landtag, glaube ich zumindest. Vielleicht habe ich mich verzählt, vielleicht gibt es eins, wo sie nicht drinnen sitzen, aber auf jeden Fall im Bundestag. Das heißt, das Land würde eigentlich ziemlich schnell in eine chaotische Situation geraten. Und die einzelnen AfD-Mandatare wären ja noch wählbar. Das heißt, sie dürften nicht mehr als AfD antreten, aber als Menschen, als deutsche Staatsbürger könnte man sie wählen. Das Ergebnis wäre wahrscheinlich, dass sofort wieder eine ähnliche Partei oder die sich einer anderen Partei anschließen, die sie aufnimmt und die in großen Massen wiedergewählt werden würde, weil ich glaube, die deutsche Bevölkerung einfach in großer Masse diese Idee, dass man eine Partei, weil sie populär ist und gleichzeitig extremistische Teile in sich trägt, verbieten kann, die trägt nicht politisch im Moment.
Spannend. Lass uns zurückkehren zu dieser Vorwahlzeit. Es war zumindest auffallend, dass die AfD-Chefin Alice Weidel ihr ZDF-Sommerinterview demonstrativ nicht in Berlin oder in irgendeiner anderen deutschen Stadt, sondern in Wien geführt hat, was natürlich schon auch zeigt, wie nah sie der FPÖ ist, also die Partei und auch Alice Weidel. Sie hat auch bewusst gesagt, glaube ich, in dem Interview, sie wolle sich von der FPÖ Tipps fürs Regieren holen, weil sie da dann immer wieder darauf sich auch bezieht, dass die FPÖ ja schon mehrfach in Regierungen vertreten war oder sogar aktuell einen Landeshauptmann stellt in Österreich. Wie wird denn dieser Besuch oder dieses ZDF-Sommerinterview, wie schätzt du das ein, wie wird das kommentiert in Deutschland, diese Wien-Nähe?
In Deutschland ist das aufgefallen, ja, dass das Interview in Wien war. Ich glaube, es ist jetzt nicht über die Maße groß kommentiert worden. Die Nähe der FPÖ und der AfD, also diese Verbindung ist, glaube ich, bekannt. Sie ist seit Jahren bestehend. Soweit ich weiß, ist ein enger Mitarbeiter von Alice Weidel, ein ehemaliger FPÖ-Mann. Es gibt einen anderen FPÖ-Mann, der in einem deutschen Bundesland die Kommunikation leitet. Und die Idee, dass man sich von den Österreichern das Regieren abschauen könnte, ist auch schon etwas älter. Also gerade Sachsen-Anhalt besuchte eine Delegation im Jänner dieses Jahres Salzburg, wo man FPÖ Salzburg sich erkundigt hat, wie das funktioniert, wie man das am gescheitesten macht. Und man muss sagen, über die Jahre hinweg, ich verfolge das ja schon länger, die AfD sieht Österreich einfach als eine Art Vorbild. Also nicht nur, weil die FPÖ dort regieren kann und regiert hat, sondern einfach, weil man sagt, okay, da werden Dinge umgesetzt und Diskussionen geführt, die in Deutschland so nicht möglich sind. Das kann man jetzt bewerten, wie man will, aber aus der AfD-Sicht, ich glaube, es gab sogar mal Wahlplakate, die in die Richtung gingen, Deutschland muss Österreich werden. Also jetzt paraphrasiert, nicht genau in dem Wortlaut, aber wo man halt österreichische Beispiele genommen hat und gesagt hat, das wollen wir auch in Deutschland. Insofern ist das nicht wahnsinnig überraschend. Es ist natürlich ein bisschen überraschend, dass sie das in Wien gemacht hat. Ich habe es auch eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht ganz verstanden. Ich glaube, was noch bemerkenswerter ist oder was in Deutschland größer aufgenommen wurde, ist, dass es zeitgleich der andere Parteichef der AfD auch interviewt wurde zu diesem Sommergespräch. Man hatte also an einem Abend im ZDF und ARD Alice Weidel und Timo Chrupalla. Und das konnte man sich eigentlich vor Jahren kaum vorstellen. Also vor Jahren hat die deutsche Medienöffentlichkeit, vor allem eher von der linken Seite, aber grundsätzlich darüber diskutiert, wie viel Bühne darf man der AfD überhaupt geben. Und jetzt hat man im Sommerinterview das letzte vor den Wahlen, nachher kommt eigentlich keins mehr vor diesen Landtagswahlen, hat man beide Parteichefs zur selben Zeit auf den größten deutschen Sendern. Also das ist schon eine Bewegung oder eine andere Sichtweise auf die Partei und wie man mit ihr umgeht, als noch vor ein paar Jahren.
Gut, und wir haben ja beide im Vorfeld kurz darüber geredet, dass wir das Spiegelcover gar nicht mehr groß breit diskutieren wollen, weil es jetzt auch schon wieder ein paar Tage her ist und rauf und runter diskutiert wurde. Aber wenn du jetzt die Medien ansprichst und diese zwei Interviews sogar am gleichen Tag im Fernsehen, dann muss man ja schon auch dieses Spiegelcover doch noch einmal erwähnen und sagen, das eine ist, die Parteichefs zu Wort kommen zu lassen und das andere ist eben so ein Cover zu machen, wo dann drauf, also mit dem Spitzenkandidaten der AfD in Sachsen-Anhalt, mit Ulrich Siegmund, mit dem Titel der gefährlichste Mann Deutschlands. Da gibt es ja dazu ganz viele verschiedene Sichtweisen. Also viele haben sich sehr aufgeregt, vor allem auch, weil der Inhalt so wenig Neues geboten hat. Der Spiegel-Chefredakteur Dirk Kurpiuweit hat das aber doch ein bisschen versucht zu erklären, warum sich der Spiegel ja genötigt gesehen hat, das zu machen, weil sie grundsätzlich einfach der Meinung sind, das ist eine Ausnahmesituation und die AfD-Pläne, die es da für Sachsen-Anhalt gibt, die sind ein Anschlag auf die liberale Demokratie und davor muss man einfach warnen. Wie siehst du das?
Ganz viele verschiedene Punkte dazu. Also ich glaube, dass bis auf den Spiegel habe ich kaum Stimmen gelesen oder gehört, die das auch gut fanden, was dort gemacht wurde. Der größte Jubel kam aus der AfD. Es hat mittlerweile dazu...
Vor allem von Ulrich Siegmund
selbst. Ja, auch von den Fans, von allen. Also ich glaube, er ist dazu übergegangen, jetzt Spiegelcover zu signieren mit seinem Gesicht darauf. Er erwähnt das, glaube ich, bei jeder AfD-Wahlkampfveranstaltung, die ich bis jetzt gesehen habe. Es gibt Leute, die sammeln wirklich Autogramme von verschiedenen AfD-Politikern auf diesen Spiegelcover. Es gibt Wahlkampfveranstaltungen, da kommen die Leute mit ihrem Spiegel und halten dem Ulrich Siegmund das entgegen, also als Zeichen der Zustimmung. Das hat aus ganz vielen verschiedenen Ebenen, glaube ich, funktioniert das so. Also auch, weil es eben ein Land im Osten ist und man dort, glaube ich, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt beim Spiegel in Hamburg, aber da ist es natürlich nicht so, dass wenn jetzt ein westdeutsches Medium aus Hamburg sagt, das ist der gefährlichste Mann Deutschland, dass die dann sagen, oh ja, aha, toll, habt ihr wahrscheinlich recht, das sollten wir lesen. Ich persönlich jetzt aus journalistischer Sicht, ich fand es komisch, weil es natürlich eine Bewertung und ein Kommentar am Cover ist und dann die Geschichte drinnen eine eigentlich für sich stehend ganz solide Geschichte war. Eine gute Reportage mit ein paar Dingen, die neu waren, nicht besonders vielen, ein paar guten Ansätzen und eine eigentlich journalistisch gutes Werk. Nur beides hat überhaupt nicht zusammengepasst. Also man hat in der Geschichte nicht erklärt, warum dieser Mann gefährlich sein soll. Und ich würde auch zu der Idee oder dem Vorwurf, die Pläne der AfD in Sachsen-Anhalt wären ein Anschlag auf die freiheitlich-liberale oder demokratische Grundordnung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles wirklich extremistisch ist, was da in diesem Programm steht. Das ist in manchen Stellen radikal. Also definitiv, es ist definitiv was anderes, sagen wir mal so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das Label extremistisch vor einem Gericht standhalten würde. Das müssen andere entscheiden, das ist auch nicht wirklich mein Job. Ich glaube nur, dass man da vielleicht ein bisschen zu groß gedacht hat und zu extrem sein wollte, jetzt von Spiegelseite mit seiner Zuschreibung für den Kandidaten.
Lass mich noch ganz kurz auf die Bundespolitik zu sprechen kommen. Der Kanzler Merz war ja jetzt einige Wochen auf Urlaub, ist jetzt nun zurück und ich frage mich, wie groß sein Bauchweh sein muss oder wohl ist, wenn er an den 6. September und die Wahlen in Sachsen-Anhalt denkt, weil, das haben wir vorher vielleicht noch nicht erwähnt, übrigens kann man hier jetzt auch sagen, das heißt, haben wir nämlich dann nicht aufgelöst, die Bundeshauptstadt von Sachsen-Anhalt ist Magdeburg und es war das Bundesland seit 1990, also seit dem Ende der DDR, eigentlich immer CDU-Land, oder?
Ja.
Deswegen also die Frage, wie groß ist das Bauchweh eines Friedrich Merz, wenn er an Sachsen-Anhalt denkt?
Also ich glaube, Friedrich Merz hat im Moment aus sehr vielen verschiedenen Gründen Bauchweh. Ob jetzt Sachsen-Anhalt ihm das Größte verursacht, weiß ich nicht, weil die Niederlage ist eingepreist, glaube ich. Ich habe vorher ganz am Anfang davon gesprochen, dass in Sachsen-Anhalt der perfekte Sturm weht. Und zu dem perfekten Sturm gehört auch die CDU. Die CDU hat dort mit Rainer Haselhoff einen Landesvater gehabt, der wahnsinnig beliebt war, der vor der Wahl aber gesagt hat, er tritt nicht mehr an, er übergibt das Amt an Sven Schulze, den keiner so wirklich kannte, den bis heute keiner so wirklich kennt, der amtierender Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt ist. Und das ist natürlich, wenn man einem Kandidaten wie Ulrich Siegmund von der AfD, der wahrscheinlich unter den Lokalpolitikern der AfD das größte Talent ist. Also den Mann muss man gesehen haben, jetzt einfach wertfrei beschrieben bei Wahlkampfveranstaltungen. Der hat eine Energie, er merkt sich alle Namen, er spricht alles sehr persönlich an, er ist wahnsinnig sympathisch. Und dann hast du einen CDU-Mann, Sven Schulze, gegenüber, der das alles nicht ist. Dann hat man diese Niederlage, glaube ich, bei der CDU auch irgendwo ein bisschen selbst mit zu verantworten. Also die AfD kann nicht einfach auch Bäume ausreißen von alleine. Da müssen die anderen schon auch Fehler machen. Zu Friedrich Merz zurück, was er am 7. September, wie groß sein Bauchweh sein wird in der Früh. Ich glaube, sein Bauchweh wird sich in Grenzen halten können. Ich glaube, das größte Problem, das die CDU in Deutschland oder in Sachsen-Anhalt paradoxerweise haben könnte, ist, wenn die AfD nicht die absolute Mehrheit an Mandaten holt und man dort dann mit 4, 5 Parteien, die eigentlich alle nicht zusammenpassen, beziehungsweise bis auf die CDU eigentlich alle links der Mitte stehen, eine Regierung gegen die AfD bilden muss, die halten soll, die regieren soll und die dann quasi der AfD den Wind aus den Segeln nehmen soll. Und das ist eigentlich schwer vorstellbar, auch weil die CDU einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken hat, also mit der ehemaligen Nachfolgerpartei der SED, der Sozialistischen Einheitspartei, wenn ich das jetzt nicht falsch sage, aber auf jeden Fall der DDR-Partei. Die CDU hat beschlossen, mit dieser Partei auch genauso wie mit der AfD nicht regieren zu wollen. Jetzt hast du das Problem, wenn man anders nicht regieren kann, wen nimmt man, die AfD oder die Linke? Und jetzt hast du einen Wahlergebnis, wo ein Bundesland mit über 40%, also solche Ergebnisse hatte, glaube ich, schon lange niemand mehr in Deutschland, mit über 40% einen Kandidaten und eine Partei wählt und man macht das CDU aus Staatsverantwortung genau das Gegenteil. Man regiert eher mit den linken Parteien und eher links der Mitte. Das ist eigentlich viel mehr Bauchweh, glaube ich, meiner Meinung nach, als wenn man sagt, okay, Sachsen-Anhalt ist kein großes Land, es musste irgendwann mal passieren, lassen wir die AfD mal regieren und dann hoffen, dass sie es vielleicht nicht so gut können und dass sie sich vielleicht auch an dem ein bisschen abarbeiten.
Aber das wollte ich gerade sagen, das ist ja durchaus auch das ist ein bisschen der Weg, wie wir es mit der FPÖ schon lange machen und dann immer wieder sagen, ja, sie können es nicht, weil dann kommen wieder Skandale wie Ibiza oder ich weiß nicht was. Ist da nicht wirklich was dran, zu sagen, okay, es ist das erste Mal dann, also wenn die AfD wirklich so hoch gewinnt, dass sie zum Beispiel alleine regieren kann, dann wäre das zwar ein Schock für Deutschland, weil es das erste Mal eine solche Partei an die Macht kommt in einem Bundesland, aber es ist zumindest einmal die Möglichkeit zu sehen, wie die das anlegen.
Ja, also ich bin der Meinung, dass Deutschland ist eine Demokratie und wenn 40% oder plus 40% der Leute die AfD wählen, dann liegt der Ball erstmal dort. Und selbst wenn die AfD nicht die absolute Mehrheit gewinnt, meiner Meinung nach müsste die CDU sich in der ersten Woche mal gar keine Gedanken machen, wie man Mehrheiten bekommt. Diese Gedanken müsste sich Ulrich Siegmund machen. Der müsste sich Gedanken machen, wie eine Regierung, eine Koalitionsregierung in Sachsen-Anhalt zustande bekommt, mit einer Partei, die mit ihm regieren will, und was das für die AfD bedeuten würde. Müsste die dann eher in die Mitte rücken? Müsste sie bestimmte Dinge aus ihrem Programm herausnehmen? Dasselbe Thema hatten wir ja mit Herbert Kickl und der ÖVP bei der Regierungsbildung, wo man sagt, wenn man Koalitionsregierungen macht, dann muss man aufeinander zugehen und Kompromisse eingehen. Wenn man dazu nicht bereit ist, dann kann man halt nicht regieren. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich gar nicht schlecht wäre, wenn man mal sagt, okay, was sind denn die Dinge, wie könnt ihr euch denn bewegen, was wollt ihr denn machen? Natürlich ist in Deutschland immer die große Angst, dass das genau dann zu einem unaufhaltsamen Ketteneffekt führt, der die AfD unstoppbar macht. Nur wenn man es aus der jetzigen Perspektive betrachtet, wie gut regieren denn die anderen? Wie hat denn das bisher funktioniert? Warum ist denn die AfD im Moment so stark? Ich glaube, der Frust ist einfach sehr, sehr groß. Und was ich schon sagen würde, aus meiner Erfahrung von den Leuten, mit denen ich in Sachsen-Anhalt gesprochen habe, die teilweise auch AfD wählen, es ist von denen keiner ein wirklich strammer Rechtsextremer. Also das mag vielleicht für manche Parteimitglieder gelten. Ich kann jetzt auch nicht beurteilen, wie die Partei selber aufgestellt ist, intern konkret, ob das jetzt wirklich eine rechtsextreme Struktur ist oder ob wie viele Rechtsextreme da drinnen sitzen. Aber die 40%, die die AfD wählen, meiner Meinung nach, ich kann mir schwer vorstellen, dass das wirklich alle stramm durchorganisierte Rechtsextreme sind.
Ja, wobei das Argument, das ist ja auch ein Argument, das wir ständig hören in Österreich, die anderen regieren so schwach oder die anderen Parteien sind so schwach, das hören wir halt jetzt auch schon lange, ja, und es hat trotzdem keinen Effekt bis jetzt.
Ja, aber stimmt doch.
Ja, natürlich stimmt's, aber es hat offenbar trotzdem nicht den Effekt, dass sich diese Parteien überlegen, was sie anders machen müssen.
Na, ich glaube, der Fehler.
Sie überlegen sich's schon, aber sie kommen halt nicht wirklich weiter. Aus der Sackgasse.
Ja, also ich würde die Wahl in Sachsen anhalten, das fällt mir jetzt persönlich auf. Ich würde das, wenn das nicht die AfD wäre, die da so führt und die da diesen Wahlkampf macht, würde ich sagen, das ist ein Change-Wahlkampf. Also wenn man die Leute fragt und wenn man sich anschaut, was die meisten von denen sagen, wenn man sie fragt, warum sie AfD wählen, sagen die, es muss sich was ändern. Die sagen nicht, dass allererstes zu viele Ausländer raus. Wenn man mit denen ins Gespräch geht, und das kann man sich teilweise sogar anschauen in längeren Interviews, dann sind die auch teilweise auch gar nicht wirklich ausländerfeindlich. Also die sagen dann immer, ja, aber der Kollege, der kommt aus Polen, der ist super, den habe ich gern. Es geht einfach darum, dass die das Gefühl haben, dass die Politik der anderen nicht mehr funktioniert. Und Sachsen-Anhalt ist ein extremes Beispiel, glaube ich, auch, wie dieser Wahlkampf gelaufen ist. Weil bei den anderen Parteien war sehr, sehr viel, wir müssen die AfD verhindern, nur mit uns könnte die AfD verhindern, und man wusste im Endeffekt gar nicht mehr, wofür stehen denn diese anderen Parteien, was wollen denn die selber und warum, sagen sie, hat es denn in den letzten Jahren, in denen sie in der Macht waren, nicht funktioniert. Und in Deutschland hat man auch die Situation, dass es, glaube ich, wenn man alle Bundesländer zusammennimmt, alle anderen Parteien, die in Sachsen-Anhalt antreten, regieren irgendwo. Selbst das Bundes Sarah Wagenknecht regiert. Also zumindest regiert mit oder duldet Minderheitsregierungen und solche Dinge. Ich glaube einfach, dass man eine positive Vision seiner eigenen politischen Stärken entwickeln muss. Warum das nicht funktioniert, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das müssen sich die Parteien wahrscheinlich selber fragen.
Eine letzte Frage noch für dich. Du hast schon gesagt, du warst in Sachsen-Anhalt, aber du bist auch in Berlin. Da erreiche ich dich ja jetzt gerade noch. Jetzt mal der Blick ein bisschen von Sachsen-Anhalt weggenommen. Nochmal, was hast du für einen Eindruck, wie sehr beschäftigt denn die Berliner zum Beispiel, die Berlinerinnen, diese Wahl? Ist es viel Thema irgendwo am Kiosk oder im Supermarkt oder also abseits von Spiegelkammern und ZDF-ARD-Sommerinterviews?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil jeder lebt da so in seiner eigenen Blase und man kann nicht so die Grundstimmung, wie viel wird jetzt allgemein darüber geredet, erfassen. In den Gesprächen, die ich geführt habe, ging es sehr viel darum. Da ging es aber auch sehr viel darum, wie macht ihr das mit der FPÖ in Österreich, was sind die Unterschiede. Aber dazu muss man halt sagen, die Gespräche, die ich geführt habe, sind entweder mit Journalistenkollegen oder mit politisch interessierten Leuten. Und jetzt nicht mit der Bevölkerung an sich, das wäre vermessen, da jetzt irgendwie ein Urteil abzugeben. Ich glaube schon, dass das ein symbolischer Paukenschlag ist für Deutschland, wenn die AfD erstmals im Bundesland regiert. Und ich glaube schon, dass sich die Leute sehr viel Gedanken darüber machen. Man muss aber auch dazu sagen, in Berlin steht auch eine Wahl an, nämlich am 20. September. Mhm. Und je nachdem, welchem Umfrageinstitut man Glauben schenken will, liegt die AfD dort auch auf dem zweiten, dritten oder manchmal sogar ganz kurz auf dem ersten Platz. Also da ist es auch knapp. Das sind 3-4 Parteien, ungefähr bei 20%, und die AfD spielt da mit. Also es ist so nicht so, dass Berlin keine Sympathisanten der AfD hat in der Bevölkerung.
Christoph, es bleibt also spannend. Ich gehe mal davon aus, dass wir einander bald nach der Wahl am 6. September nochmal hören werden und dann miteinander einschätzen werden, was das Ergebnis gebracht hat. Danke dir mal für heute.
Danke, ciao.
Ja, das war Was wichtig ist am Freitag mit meinem heutigen Gast Christoph Zotter, der die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für uns vor Ort begleitet. Mehr zu unserem heutigen Thema und vor allem weiterführende Artikel von Christoph Zotter stelle ich Ihnen wie gewohnt in die Shownotes. Ich freue mich immer über Feedback von Ihnen, egal ob auf Spotify oder direkt an uns, an die Adresse podcast@diepresse.com. Machen Sie es gut, schönes Wochenende und bis bald.